So, Wolfgang, da bist du, kann losgehen, oder?
Ja, geht los.
Legen wir direkt los.
Legen wir direkt los.
Ich hatte es im Trailer nämlich gerade schon gesagt, die heutige Zeit, die ist geprägt von AI, von Artificial Intelligence und KI, künstliche Intelligenz. Jetzt ist natürlich im ersten Schritt die Frage, was heißt das denn überhaupt aus deiner Sicht für das Thema Entscheidung?
Ulf, das sage ich dir natürlich gern. Dafür ist es aus meiner Sicht zunächst mal wichtig, dass wir einen Blick drauf werfen, was überhaupt das Thema ist. Denn das Thema ist nicht AI oder KI, weißt du? Das sind nur Synonyme für Entwicklung und diese gab es ja immer und die wird es auch immer wieder geben. Was wirklich anders ist, Ulf, das ist die Geschwindigkeit. Wir werden immer wieder drauf zu sprechen kommen. Wir erleben momentan den Beginn einer Zeit, in der das in Sekunden möglich ist, wofür es noch vor ein paar Jahren Monate gebraucht hat.
Das stimmt. Und wo du das gerade sagst, das ist mir zum Beispiel auch gestern erst im Währungsbereich aufgefallen, ne? Als ich witzigerweise mit dem Taxifahrer über ETFs sprach und der sagte, das ist so krass, wenn man sich das mal anschaut, was normalerweise in den Währungsanlagen früher ein Jahr war, das ist am ETF-Markt innerhalb von 5 Minuten erledigt.
Ja, no time.
Das ist eine Geschwindigkeit, da gebe ich dir völlig recht, die unglaublich am Wachsen ist, wenn man es so sagen möchte.
Absolut, absolut. Und bitte nochmal in den Kontext setzen zu dem Thema Entscheidung.
Ja.
Das bedeutet eben dann auch, dass mutiges Entscheiden eine immer stärkere Flexibilität erfordert. Aber es ist offensichtlich, was das für eine Stressprobe für Beziehungen wird.
Ja.
Und zwar sowohl die Beziehung zu anderen, aber jetzt kommt's, im Besonderen die Beziehung mit mir selbst. Und genau deswegen liegt mir dieser Podcast natürlich auch so sehr am Herzen. Denn wir sind vor allem in einer Ära der mentalen Herausforderungen angekommen. So diese mentale Gesundheit, dieses mentale Wohlbefinden, ja. Künftig werden genau die Menschen, die Teams und die Unternehmen gewinnen, die flexibler und schneller kraftvolle Entscheidungen treffen und diese dann auch umsetzen und denen es vor allen Dingen gelingt, im positiven Sinne emotional ansteckende, gelingende Beziehungen zu gestalten.
Und das ist, weiß ich ja natürlich auch schon, das ist ja wirklich auch dein Thema. Du sagst ja immer wieder, es geht um die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten. Das liegt dir am Herzen, da gehen wir noch drauf ein. Und ich fand das aber jetzt im ersten Schritt schon mal ganz spannend, dass du gesagt hast, es geht um Geschwindigkeit einerseits. Dadurch brauchen wir aber natürlich auch eine höhere Flexibilität, damit wir dieses Business Game letztendlich noch gewinnen. Und Beziehungen auch mal in diesem Kontext zu sagen und zu sagen, dann sind Beziehungen ja eigentlich die Lösung dafür, dass wir mit dieser Geschwindigkeit und der Flexibilität besser umgehen können, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Da hast du mich genau richtig verstanden, Ulf. Ja. Ich könnte jetzt nicht besser sagen können, weißt du? Also super zusammengefasst. Nein, das freut mich, dass es auch gut angekommen ist bei dir. Das haben wir ja so nicht vorbereitet. Also wir reden einfach miteinander.
Ja, genau. Und ich muss auch gucken, wie ich das mache, weil ich merke jetzt schon, du sitzt mir jetzt schon so gegenüber und sagst, ich möchte über Beziehungen sprechen, über Entscheidungen sprechen. Ich schlage mal vor, lass uns das mal thematisch ein bisschen aufteilen.
Ja, gerne.
Dass wir jetzt vielleicht im ersten Schritt erstmal auf das Thema Entscheidungen draufschauen und dann später auch nochmal auf das Thema Beziehungen. Und dann können wir sie am Ende nochmal zusammenführen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Das machen wir so.
Ich frage mich immer, wenn man jetzt sowas hört, wie mutige Entscheidungen treffen, dann klingt das ja erstmal wie so ein toller Marketing-Slogan. Ne? Ich laufe durch die Stadt und ich sehe so, hier triffst du mutige Entscheidungen. Und man sagt sich immer, klingt toll, aber wie mache ich das? Und ich glaube, viele Hörer werden auch schnell fragen, ja, wie mache ich es denn? Ich weiß von dir, hatte ich mal irgendwo gelesen, dass du so eine Art 5-Schritte-Plan hast. Was hat es damit auf sich und wie kommt man in 5 Schritten zu mutigeren Entscheidungen?
Ja, es ist tatsächlich der 5-Schritte-Prozess, Ulf, absolut. Weißt du, ganz am Beginn von allem, was wir tun, steht immer und gerade hier bei mir im Schritt 1 die radikale Ehrlichkeit mit uns selbst.
Es fängt schon unangenehm an, oder?
Ja, wenn man nicht weiß wie, dann kann es unangenehm sein. Wenn man weiß wie, dann kann es total entspannend sein.
Das finde ich gerade einen ganz wichtigen Hinweis zum Beispiel, ne? Wenn du sagst, wenn man nicht weiß wie, weil ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch bei diesem, weil du das gerade gesagt hast, radikale Ehrlichkeit, dass man vielleicht im ersten Schritt sagt, uff, will ich das? Weil was passiert, wenn ich womöglich ehrlich mit mir bin, aber es scheint dann ja dementsprechend auch einen Weg zu geben, wo du sagst, es geht auch so, dass du radikal ehrlich mit dir sein kannst, aber nicht, dass du das Gefühl hast, es stürzt alles zusammen, nur weil du radikal ehrlich mit dir bist. Oder?
Ja, Ulf, da machen wir einen ganz kurzen Sidestep und schauen ganz mal kurz in die Birne da oben rein, was da so zwischen den Ohren hängt, das Gehirn. Und da gibt es ja so 2 Institutionen. Die eine Institution, die sagt, was schadet es mir, was da jetzt passiert? Und die andere, was habe ich davon? Also wenn wir in die absolute Ehrlichkeit mit uns selber reingehen, dann müssen wir auch schauen, dass wir ein klares Ziel haben. Also sprich, dass wir etwas Positives haben, was wir verfolgen, nicht das Negative. Also nicht weg von, sondern hinzu. Und wenn wir ein Hinzu haben, dann haben wir die Institution da oben, die uns die Motivation, den Treibstoff gibt, dass wir das dann auch verfolgen können. Aber du, ich knüpfe da jetzt nochmal an.
Gerne, gerne, gerne.
Weißt du, der Schritt 1 hat ja ein Thema und ganz offen gesagt, unser Lieblingshobby ist doch am Ende der Selbstbetrug.
Mhm.
Ja? Wenn wir aber wirklich für uns und am Ende für unser gesamtes Leben dann mutige Entscheidungen treffen und in die Umsetzung kommen wollen, dann hilft einfach nur der ungeschönte und ehrliche Blick. Das heißt, ich muss im ersten Schritt überhaupt erstmal verstehen, warum ich überhaupt da bin, wo ich bin. Und warum ist mein Zustand so, wie er aktuell jetzt ist? Durch das Verstehen passiert nämlich eins, Ulf. Wir erkennen auf einmal den Sinn der Situation, in der wir gerade sind. Und genau dieser Erkenntnismoment hat die Energie in sich, dass wir wirklich das anfangen können zu tun, was es für neue, mutige Entscheidungen braucht. Das ist zum Beispiel auch der Grund, Ulf, warum jeder echte Manager immer mit einer persönlichen oder unternehmerischen SWOT-Analyse beginnen muss. Mhm. Das Business-Wort.
Das Business-Wort schlechthin, haben wir schon oftmals gehört, ne?
Ja, aber das braucht es eben, wenn am Ende andere Entscheidungen erwachsen sollen.
Mhm.
Und was man oft in der Praxis erlebt, ist natürlich, dass es im ersten Schritt schnell heißt, das ist mir zu basic.
Mhm.
Und genau das ist das Problem an der Stelle. Denn bei einer SWOT geht's aus meiner Sicht nicht darum, die Stärken und Schwächen bzw. die vom Markt kommenden Chancen und Risiken zu erfassen, sondern es geht darum zu verstehen, dass es ein Instrument zur Bewertung der Ist-Situation ist. Und man ist dann sehr, sehr schnell erstaunt, wie tief das gehen kann. Ja, klar. Und genauso ist es im Allgemeinen, wenn wir mutigere Entscheidungen treffen wollen. Wir brauchen nicht ein bisschen, ja, ich glaube, ich bin gerade hier und da, sondern eine knackige, eine griffige Beschreibung.
Und ich finde das gerade so spannend, was mir gerade durch den Kopf geht, ist, weil ich ja seit vielen Jahren eben auch mit Unternehmern und Unternehmen ähnlich wie du auch zugange sein kann. Und bei dem Thema SWOT, wie oft habe ich das schon gehört, dass sie gesagt haben, ja, wir haben so eine SWOT-Analyse. Und dann wurde irgendwie so ein Zettel auf den Tisch gelegt und dann habe ich gedacht, ja, aber wo ist denn jetzt die SWOT-Analyse? Also ne, ich fand das gerade sehr schön, weil das ja auch die wenigsten so klar auf den Punkt bringen können wie du, dass es ein Instrument zur Ist-Bewertung ist. Und wenn du dann aber drauf schaust, dann stehen da nur irgendwelche allgemeinen Schlagworte. Aber in der Tiefe, da gebe ich dir recht, ist das oftmals gar nicht so erschlossen an der Stelle. Also da lohnt, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirklich auch dieser Blick und dass du eben sagst, okay, und wenn wir das aber nicht klar haben und du die Ist-Situation nicht erfasst, dann wird das natürlich irre schwer, letztendlich auch deinen Soll-Zustand ja in irgendeiner Form, also deinen Zielzustand dann zu definieren, weil du vorhin gesagt hast, auf etwas zugehen, also hinzu, was die Birne möchte.
Also erstmal muss ich ja wissen, wo ich stehe.
Ja.
Ja, also wenn ich ein Zugticket will, irgendwo hin will, kann ich ja nicht sagen, ich hätte gern ein Ticket. Ja, so.
Außer du bist ja abenteuerlustig.
Dann. Ja, das kann auch mal spannend sein, das kann auch mal witzig sein. Ja. Aber wir brauchen noch eins, Ulf, und das ist etwas, was den wirklichen Unterschied dann auch ausmacht. Und als ich vor über einem Jahrzehnt damit angefangen habe, haben mich viele Menschen für merkwürdig befunden.
Mhm.
Heute wissen wir, auch dank der Neurowissenschaften, dass es für mutige Entscheidungen nicht darum geht, diese Fragen technisch und rein nur superrational zu beantworten.
Mhm.
Es geht nicht um Punkte oder um einen Test oder das Gewinnen von Auszeichnungen. Es geht darum, aus dem Herzen heraus das auszusprechen, was wirklich, wirklich ist. Das ist am Ende die radikale Ehrlichkeit, die wir brauchen. Und das ist auch die Kraft, die eine Ist-Analyse wirklich wirksam macht. Das gilt natürlich für Einzelpersonen genauso für Teams und gerade auch in Geschäftsführungen oder Vorständen. Mutige Entscheidungen brauchen zunächst die Bereitschaft für echte, aufrichtige Ehrlichkeit.
Mhm. Und auch wenn es vielleicht manchmal im ersten Schritt eine kleine Herausforderung ist, aber ich fand das gerade sehr schön. Ich hoffe, ihr habt das da draußen auch gehört, aber ich hatte gerade das Gefühl, das baut sich auch so eine spezielle Stimmung auf, wenn man wirklich mal sagt, und jetzt nehme ich mir mal ein paar Minuten und sprich das mal aus dem Herzen raus. Und es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Bullet Points einfach nur aufschreibe, sondern dass ich wirklich das aufschreibe, worum es bei mir substanziell geht.
Ja, und das Ganze möglichst angstfrei.
Mhm.
Also nicht schon irgendwo denken, boah, was entsteht denn da draus, was passiert da, was kann mir da passieren, sondern einfach mal wirklich angstfrei ranzugehen, mal ganz neutral, auch sich selbst in dem Moment nicht so wichtig zu nehmen.
Aber erlaub mir mal kurz eine Zwischenfrage, wie erlebst du das denn? Ich kann mir jetzt vorstellen, du bist ja mit vielen Prominenten, mit Menschen aus dem öffentlichen Leben, mit vielen Machern, mit Entscheidern, mit Top-Entscheiderinnen und Entscheidern unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen ja oftmals gewohnt sind, dass ihr Leben einfach läuft. Die kennen ja oftmals gar nichts anderes als Erfolg. Und sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, so jetzt bin ich mal radikal ehrlich, löst das nicht automatisch einfach auch eine Angst aus, dass ich dann vielleicht mal was aufschreibe, wo ich denke, naja, dann fokussiere ich mich mal lieber schnell wieder auf das Business, weil dann kann ich das andere vielleicht in den anderen Lebensbereichen so ein bisschen betäuben an der Stelle?
Das ist ja auch nicht jeder gleich, weißt du? Das ist ja eben auch, wo kommen wir her und was haben wir alles erlebt und wie ist gerade im Moment mein Mindset?
Mhm.
Und das Mindset ist hier in dem Moment ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir ja später auch nochmal drauf, ja, auf gerne. Das Mindset. Weil wichtig ist wirklich in dem Moment, weißt du, so einen angstfreien, konsequenzlosen Raum zu spüren und zu fühlen. Den versuche ich aufzubauen, den versuche ich herzustellen, dass eben genau dieser Prozess aufrichtig und Ehrlichkeit zu sich selber, dass der stattfinden kann, dass dieser Prozess in Gang kommt im Schritt 1.
Okay, klar, verstanden. Wie geht's weiter? Was ist Schritt 2?
Schritt 2, klar, nach 1 kommt 2. Also im Schritt 2 geht es darum, dass ich wirklich in der Tiefe die Zusammenhänge zwischen all den einzelnen Punkten aus dem ersten Schritt verstehe und so für mich zusammenfasse, dass ich maximal 3 Fokuspunkte habe. Auf die kann ich dann meine Aufmerksamkeit legen. Und genau deswegen ist Schritt 2 auch der schwierigste. Denn hier greifen die meisten, Ulf, hält dich fest, Selbstbetrugsprogramme, um eben nicht in die Tiefe gehen zu müssen. Weil aber nicht in der Tiefe erkannt und verstanden wird, wiederholt sich dann im Außen immer und immer wieder das gleiche Ergebnis. Das kennen wir alle.
Das kennen wir alle, ja.
Das kennen wir auch im Privaten. Bestimmt du auch.
Das ist das berühmte Beispiel mit der Partnerin oder Partnerwahl. Ne? So getreu dem Motto, es kommt dann immer wieder der gleiche, wenn ich im Innen nichts ändere, ne? Wenn man es mal so sagen
Das ist so, ja, oder da greifst du jetzt voraus mit Außen und Innen. Das ist tatsächlich so. Da hatte ich mit Ulf auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch außerhalb des Podcasts drüber, über Innen und Außen. Aber egal, was wir scheinbar verändern, ja, wenn wir nicht in die Tiefe gehen, 6 Monate später oder früher, haben wir dann wieder das gleiche Ergebnis.
Ja, und du hast das gerade so schön gesagt. Du hast nämlich gesagt, es gibt Selbstbetrugsprogramme, habe ich mir gerade auf meinen Notizzettel geschrieben. Was für Programme sind das denn konkret? Kann man die irgendwie benennen? Gibt es da irgendwelche Klassiker, die dir immer wieder begegnen, wo du sagst, damit vermeiden wir den Tiefgang ganz besonders?
Wie lange haben wir Zeit?
Wir müssen mal kurz auf die Uhr gucken, aber ja, wir schauen mal ein bisschen.
Also weißt du, da gibt es natürlich eine Menge Selbstbetrugsprogramme und die sind auch wirklich genial. Ja? Also wir nehmen mal 3 Klassiker.
Gerne.
Okay. Also Klassiker Nummer 1, fangen wir damit mal an. Wir Menschen tendieren gerne dazu, Konflikte vermeiden zu wollen. Und ich möchte dazu sagen, dass ich das wirklich gut verstehen kann. Ja, weil es ist nicht immer angenehm, sich in Konflikt reinzubegeben. Und schon gar nicht, wenn man nicht weiß, wie. Ja, und wir haben oftmals Konfliktmanagement oder mit Konflikten umzugehen. Das lernen wir nicht in der Schule. Ja, das lernen wir oft auch nicht zu Hause. Also wir lernen es oft nie, außer wir machen da mal dann eine Fortbildung damit. Denn es ist natürlich nicht schön, wenn zum Beispiel das mühsam aufgebaute Selbstbild angefasst wird, ja, oder tiefsitzende Konflikte mal eben die Stimmung senken, beziehungsweise eben nicht mehr die 180-prozentige Leistungserbringung ermöglichen, die wir ja immer so gerne wollen, ja, weil sie endlich auch mal gesehen werden dürfen, diese Konflikte. Die freuen sich ja drauf, weil die sind ja da, die sind immer da und wir können ja auch nicht so tun, als was sie nicht, also wie wenn sie nicht da sind. Die sind einfach da. Und das können wir die irgendwie zur Seite drängen, aber die melden sich immer wieder. Ja? Also es ist mir super wichtig, dass es hier nicht um Schuldzuweisung geht oder womöglich jemand denkt, dass er deswegen schwach ist, wenn er da mit einem Konflikt konfrontiert ist. Ja? Das Gegenteil ist der Fall, Ulf. Und die Frage ist, was ist mir persönlich lieber, dass ich mögliche Konflikte mir weiter schönrede? Und deswegen am Ende dann immer mehr Härte und Willenskraft brauche, um meine Fassade aufrechtzuerhalten, die ich mir da aufgebaut habe. Oder dass es endlich das mal dosiert an die Oberfläche treten darf, was mich wirklich davon abhält, dann auch mutige Entscheidungen zu treffen. Weil das braucht es. Denn eins ist klar, Ulf, wird das nicht gemacht, führt es unweigerlich zu mehr Unzufriedenheit und oftmals auch zu gesundheitlichen Folgen. Und da muss sich wirklich jeder selber fragen, will ich mit immer härterer, ich nenne das destruktive Kriegerenergie, kommen wir nachher nochmal dazu, ja, weiter an der Oberfläche einigermaßen erfolgreich sein? Oder will ich an die Ursachen ran, um künftig in der Lage zu sein, mein bestes Jahr überhaupt zu feiern? Du hast es im Intro schon gesagt, ja. Weißt du, es ist ganz einfach. Es gibt keinen Konflikt im Außen ohne einen Konflikt im Inneren. Das sage ich jetzt mal so einfach frei raus. Es ist so Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Ja?
Und ich fand das gerade einen ganz spannenden Gedanken. Ich habe mir das nämlich gerade im Kontext überlegt, was du am Anfang gesagt hattest, dass wir in einer Zeit sind, die immer schneller ist. Wir brauchen immer mehr Flexibilität. Und du hast gerade gesagt, und ich muss mir die Frage stellen, ob ich meine Erfolge weiterhin über Härte und Willenskraft erreichen möchte oder eben durch diese radikale Ehrlichkeit. Und jetzt macht es gerade Klick bei mir und ich denke mir, dann ist doch das so, dass wir über einen gewissen Zeitraum eigentlich mit Härte und Willenskraft natürlich weiter unsere Ergebnisse hinbekommen könnten, dass wir aber letztendlich jetzt die Uhr danach stellen können, dass das irgendwann unweigerlich zusammenbrechen muss, weil durch den Druck, durch die höhere Geschwindigkeit und durch immer mehr Anforderungen, durch höheren Komplexitätsgrad, durch mehr Flexibilitätsnotwendigkeit, kann doch kein Mensch mehr irgendwann diese Härte und Willenskraft die ganze Zeit aufrechterhalten.
Es wird schwierig.
Ja.
Weißt du, du kennst ja, wir kennen ja alle den Spruch, Druck erzeugt Gegendruck.
Ja.
Ja, also wenn der Druck von außen zunimmt und so zunimmt, dass ich ihn nicht bewältigen kann, weil ich einfach zum Beispiel jede Menge Konflikte nicht gelöst habe, dann wird der Druck von innen größer.
Ja.
Und ja, und Druck, Gegendruck von innen, außen, das ist eine Schraube, die müssen wir aufhalten. Ja, weil wenn ich den Konflikt in meinem Inneren nicht kenne und bearbeite,
ja,
dann werden mir vor allem im Äußeren immer wieder dieselben Konflikte um die Ohren fliegen, immer wieder begegnen.
Und einer dieser Konflikte, was ich mich im Vorfeld des Interviews gefragt habe, ist, welche Rolle spielt womöglich auch Erwartungsdruck? Also ich erlebe das immer wieder, dass viele Menschen unglaublich hohen perfektionistischen Anspruch haben, dass sie ganz massive Erwartungshaltung haben, wo ich denke, Mensch, das ist schon so utopisch. Also für jede Firma muss es ja dann immer noch mal 300% hier, 5000% mehr. Also welche Rolle spielen womöglich auch diese unrealistischen Erwartungen, wenn man es mal so sagen möchte, bei der Verhinderung, wirklich in die Tiefe gehen zu können?
Der Erfolgsdruck, den wir uns selber setzen, weißt du, und das ist im Eingang gesagt zu meinem Klientel, ich darf ja, ich habe ja die Ehre und die Freude, auch Menschen des öffentlichen Lebens begleiten zu dürfen. Und oftmals ist es dort dann auch so, dass der Druck des Umfeldes, der Gesellschaft, weil sie einfach nur mal im Rampenlicht stehen, sehr groß ist, oder sie meinen zumindest, dass er sehr groß sei, und sich dann daraufhin eben diesen Druck zu gefallen, zu genügen, gut zu sein, zu lächeln, zu glücklich, so diese ganzen Parameter, die dann da so gewünscht sind oder gern gesehen werden, um nicht durch den Kakao gezogen zu werden. Und wenn ich da nicht aufrichtig zu mir selber bin und mir wirklich die Konflikte angucke in meinem Inneren und das in der Kombination mit dem Leistungsdruck, den ich mir selber aufbaue, um eben zu genügen, kommt nicht gut.
Also das heißt, dass es ja letztendlich dann noch darum geht, dass Perfektionismus dann eigentlich ja wiederum nichts anderes ist als eine Angst, wenn ich das jetzt richtig verstehe, oder?
Ja, die Angst hat im Kern, und wir sind jetzt ja schon beim Klassiker Nummer 2 ja, angelangt. Weißt du, dieser Perfektionismus, der erstickt natürlich die Chance auf einen Deep Dive in uns sofort im Kern. Weil die Angst hat im Kern immer zwei Ausprägungen. Entweder ich erlaube mir nicht, meine Andersartigkeit zu leben, also meine andere Einstellung, ich bin einfach, wie ich bin, ja, und habe Angst vor Ablehnung, oder aber ich habe Sorge, dass ich mich dann selber nicht mehr mir gegenüber anerkennen kann. Deswegen ist eins extrem wichtig zu verstehen, und es kommt, Ulf, Ablehnung und Erfolg gehören zusammen. Damit müssen wir, und das ist, gerade wenn ich an den einen oder anderen Promi denke, die einfach Angst haben vor Ablehnung durch ihren Erfolg. Und wenn sie den nicht halten können, aufgrund des Leistungsdrucks, den sie sich aufbauen, dann abgelehnt zu werden, Shitstorm etc. Nein. Weißt du, der Erfolg, der verstärkt natürlich das alles. Ja, sowohl von außen in unsere Richtung als auch alles, was in uns selber ist. Und dazu kann auch gehören, dass wir immer weniger loslassen können, immer mehr kontrollieren wollen, emotional dann abgekühlter werden und uns dann noch einreden, das sei professionell oder so ähnlich. Ja. Wenn aber genau dieser Anspruch uns prägt, was wird dann wohl die Folge sein, wenn wir bei steigender Geschwindigkeit immer noch mehr Punkte auf dem Radar haben? Logischerweise ist das auch ein Grund, warum das Thema mentale Gesundheit immer wichtiger wird. Solange wir aber alles dafür tun, um uns zu gefallen, sind wir keine mutigen Entscheider, sondern People Pleaser vom Feinsten. Klassiker Nummer 3.
Hast du noch einen?
Ja.
Ich muss den zweiten erstmal kurz verdauen, besonders den letzten Satz. Also sagte, sind wir People Pleaser vom Feinsten. Und ich frage mich, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, wann versuchen wir eigentlich anderen zu gefallen? Na, und dieses People-Pleasing zu betreiben, da gehen mir gerade selber einige Gedanken durch den Kopf. Finde ich ganz spannend, aber setz gerne noch den dritten Klassiker on top.
Ja, Klassiker Nummer 3 ist die Prokrastination, also die Aufschieberitis.
Ja.
Ja, kennen wir ja alle. Und das Wichtigste, was ich den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, ist hierbei, dass wir immer am liebsten intelligent aufschieben. Das heißt, niemand setzt sich ja hin und sagt, so, jetzt schiebe ich mal auf. Sondern wir machen das immer in einem Dreisprung, der smart ist. Ja? Erstens, wir suchen uns einen glaubwürdigen und gern auch gesellschaftlich akzeptierten Grund, weswegen wir eben keine mutige Entscheidung treffen können. So, zweitens, wir geben unsere eigene Selbstermächtigung an diesen Grund ab und machen ihn unter Umständen auch zum Grund dafür, warum wir eigentlich gerne vorankommen würden, es aber gerade nicht können. Mhm. Das ist dann nichts anderes als wie so die aufrechte Haltung des Opferstatus. Mhm. Und drittens, wir beziehen durch diese Abgabe unserer hundertprozentigen Eigenverantwortung ein kurzfristiges Belohnungsgefühl. Das fühlt sich gut an, unser Gehirn ist happy und wir dann eben auch für den Moment. So. Doch das ist ähnlich wie bei Fast Food, weißt du? Es hält nur einen Moment an. Und das hat das Potenzial, uns süchtig zu machen. Wir geben halt wieder Fast Food, wieder uns so ein Ding holen. Und deswegen wundert es dann natürlich auch nicht, dass es fast schon Weltmeisterschaften im Aufschieben gibt, weißt du?
Ich glaube, das kennt ehrlich gesagt jeder. Aber wenn ich da jetzt auch mal ganz praktisch nachfragen kann, das Spannende ist doch, dass man das hört und dass man das ja auch eigentlich weiß, wie das funktioniert. Also die Frage ist ja, wenn wir das wissen und auch wissen, dass es uns eigentlich nicht gut tut, warum machen wir es dann trotzdem nicht anders?
Die Antwort, die mag dich jetzt wohl ein bisschen überraschen, Ulf. Pass auf. Wer ist denn wir oder ich wirklich? Hier ist doch der Punkt. Wir glauben immer, dass wir uns selber wirklich kennen. Aber das ist eben nicht der Fall. Das, was wir kennen, ist eine Version von uns, die sich im Lauf der Zeit herausdominiert hat, so wie ich das nenne. Diese Version von uns ist gewissermaßen das Auto, in dem wir sitzen. Jedes Auto hat ja bekanntlich Antriebselemente, ja, und wir haben eben auch Antriebselemente. Und unser zentrales Steuerungselement, das liegt zwischen unseren beiden Ohren da oben drin, und es ist unser Gehirn. Und dieses besteht eben aus einer Vielzahl von Bauteilen, nennen wir sie Hirnbereiche, ja, mit verschiedenen Programmen, nach denen unser Gehirn bzw. bestimmte Teile davon uns täglich, zum Teil sogar vollautomatisiert, durch das Leben führen. Und diese Hirnbereiche und Programme, die müssen wir zwingend kennen, wenn wir, ich komme wieder drauf zurück, mutige Entscheidungen treffen wollen. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch zu wissen, ob wir ein statisches Mindset oder ein dynamisches Mindset haben. Und was das für unsere Entscheidungsprozesse für Auswirkungen hat. Und Ulf, in der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, wie steht's um meine Stressprogramme? Weil Druck und Stress, das gehört zusammen, das wissen wir ja. Also sprich, was ist mir dienlich und motivierend, was treibt mich an und was ist mir schädlich und ist vielleicht sogar gesundheitsschädlich? So, und wie ist es denn jetzt, wenn ich dich frage, Ulf, mit welcher wissenschaftlich-mathematischen Genauigkeit weißt du um diese Werte? Und wie sehr weißt du, wie gut abgestimmt diese Stellschrauben sind, die es da braucht? Das ist übrigens auch der Grund, warum es keinen Sinn macht, irgendwelche Checklisten für bessere Entscheidungen auszufüllen. Ja, ich liebe Checklisten. Ja. Checklisten machen durchaus Sinn, wenn man sie sinnvoll einsetzt. Ja. Am richtigen Platz, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das Einzige, was wirklich hilft, ist anzuerkennen, dass wir uns in der Tiefe kennenlernen müssen, damit wir dann punktgenau und wirklich für uns passend den schnellsten Weg einschlagen und am Ende dann wirklich zu anderen Ergebnissen kommen.
Und jetzt weiß ich schon, dass, weißt du da draußen an den Kopfhörern oder an den Lautsprechern vielleicht noch nicht, aber ich weiß, dass du, lieber Wolfgang, auch mit einem Diagnosetool arbeitest. Ich durfte schon einen kleinen Blick reinwerfen, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Ich schlage vor, dass wir da in Folge 2 sehr intensiv drüber eingehen. Gerne. Aber lass bitte, weil da war jetzt so viel drin schon in diesem zweiten Schritt, lass bitte nochmal den Fokus halten auf dem Fünf-Schritte-Prozess. Genau, du bist mit 3 dieser Standardprogramme, wie wir vermeiden, in die Tiefe gehen, das waren jetzt 3 Stück. Wie geht jetzt dieser Fünf-Schritte-Masterplan oder Masterprozess dann im Prinzip weiter?
Genau, Ulf. Also Schritt 1 war ja die radikale Ehrlichkeit mit uns selbst,
genau,
und die genaue Ist-Analyse. Und in Schritt 2 ging es um die Bereitschaft, in die Tiefe zu gehen mit den Sabotageprogrammen. Mhm. Schritt 3 ist nun die Antizipationsphase. Das heißt, in dieser Phase geht es vor allem darum, in uns das Gefühl zu bekommen, dass Änderungen wirklich möglich sind. Das heißt, wir müssen es für möglich halten, ja, antizipieren können, dass es möglich ist überhaupt mal. Dass wir es für möglich halten, etwas verändern zu können, weißt du? Und es ist wichtig zu verstehen, dass es immer 3 Ebenen der inneren Zustimmung braucht, aus meiner Erfahrung, damit wir dieses Gefühl wirklich bekommen. Ebene 1 ist, dass wir zum Beispiel Lösungen sehen, die irgendwo bei irgendwem funktioniert haben. Damit wissen wir dann, dass es generell möglich ist, eine Lösung für unser Problem zu finden. Aber das reicht beim besten Willen nicht aus, denn sofort hören wir natürlich diese bekannte innere Stimme in uns, eine davon zumindest, die uns erzählt, dass das noch lange nicht bedeutet,
dass das für mich tatsächlich dann auch funktioniert.
Genau, ja, genau, ganz genau. Das muss dann auf der zweiten Ebene passieren, Ulf. Mhm. Wir müssen es für möglich halten, dass es auch wirklich für uns und unsere Situation eine Lösung gibt. Mhm. Ja, also für mich. Zum Beispiel durch positives Denken und ein Mindset hinzu und nicht länger weg von. Mhm. Ist gar nicht so einfach, wenn man den Prozess alleine durchziehen möchte. Weil wenn wir ein Mindset von hinzu haben, dann sind wir nämlich im Lösungsfindungsmodus. Das heißt, dann beschäftigen wir uns nicht mehr mit dem Opfer, sondern dann sind wir Täter für die Zukunft, für die Gestaltung der Lösung. Ja? Und wenn wir das dann haben, dann geht es in der dritten und letzten Ebene um die Individualisierung der Lösung. Das heißt, mein Lösungsweg. Meine Lösung zu definieren. Und wenn wir durch diese drei Ebenen durch sind, Ulf, dann haben wir Schritt 3, die Antizipationsphase, erfolgreich gemeistert.
Und dann trennen uns eigentlich nur noch ganz wenige Schritte gefühlt. Ich habe so ein bisschen Sorge, bei dir nachzufragen, weil ich denke, oh, was kommt jetzt auf mich zu? Aber das ist natürlich mit Hamburger Moor gesagt. Aber wie geht's denn weiter? Was ist Schritt 4 und was ist dann Schritt 5?
Ja, weißt du, jetzt haben wir mal Glaube versetzt Berge.
Ja, Glaube versetzt Berge.
Das heißt, haben wir nur den Beleg gefunden, selbst wenn er noch hoch subjektiv ist, dass es für genau unsere Situation eine Lösung gibt, dann setzt es genau die Energie frei, die wir brauchen, um jetzt im Schritt 4 die entscheidenden Durchbrüche zu realisieren. Also jetzt geht es darum, die alten Muster, die wir jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang gelebt haben, zu zerschlagen und neue Handlungsmuster zu erlernen und zu etablieren. Und der fünfte und letzte Schritt ist dann die Festigung der neu gewonnenen Handlungsmuster im Alltag. Das geschieht dann meistens am 1. Januar eines Jahres. Ja. Und wir wissen, wo das ändert, weil unser Gehirn braucht eine gewisse Zeit und wir sprechen hier von mindestens 60 Tagen und täglicher Wiederholung, um dass das neu gewonnene positive Handlungsmuster eine neue Gewohnheit werden kann. Also wir können, weißt du, negative Handlungen und negative Handlungsmuster, die können wir einfach nicht so vergessen. Unser Gehirn vergisst gar nichts. Alles, was wir jemals erlebt haben, ist abgespeichert. In den Tiefen zum Teil, wo wir ja gar nicht drankommen mehr. Das heißt, wenn wir ein Handlungsmuster verändern wollen, besteht die einzige Möglichkeit darin, es zu überlernen, sagt man bei uns. Permanent dranbleiben mit dem neuen Handlungsmuster, um dass es dann dauerhaft zu einer neuen Gewohnheit wird. Und dann irgendwann eben positiv automatisiert ausgeführt wird.
Und ich würde gerne nochmal einen Kontrast aufbauen an der Stelle, weil du hast nämlich gerade gesagt, Checklisten sind ja irgendwie auch ganz cool, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Das ist ja eigentlich eher so eine rationale Komponente. Du hast aber auch gesagt, das ganz Wichtige ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass man jetzt aber auch diese 5 Schritte dann nicht wie eine große Checkliste durchgeht und sagt, habe ich verstanden, mache ich, sondern dass man das Ganze eben auch, wie du vorhin sagtest, aus dem Herzen heraus beantwortet und durchgeht. Habe ich das richtig verstanden, damit das am Ende dann eben auch wirklich einen Unterschied ausmacht?
Exakt. Genau. Dinge immer nur rational zu tun, das haben wir gelernt, ja. Zahlen, Daten, Fakten, systemisch, praktisch. Aber es fehlt was. Also es gibt immer noch ein paar Führungskräfte, denen kannst du so viele Ergebnisse und Hirnscans vorlegen, wie du willst. Die tun das alles in das Reich der Esoterik abstempeln. Das ist einfach so. Den kann ich dann leider auch nicht helfen und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg. Aber es werden immer weniger, Ulf. Meine Klienten erwarten mittlerweile sogar, dass wirklich auch Platz da ist, um die emotionalen tiefen Themen zu besprechen, die sie wirklich bewegen. Aber, und das ist mir eben super wichtig, ganz klar auf Basis wissenschaftlicher Fakten und einem klaren Prozess und nicht auf der Basis von irgendwelchen halbgaren Esotechniken. Ja. Und genauso deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass es immer, wenn es darum geht, mutige Entscheidungen zu treffen, eine saubere Diagnostik gibt. Weil dann habe ich auch eine Datenbasis, weißt du, und diese in Kombination mit der Kraft von einem offenen Herzen, wow, hey, das bringt dann eine Qualität vor, die in langfristige und tiefgreifende Veränderungen führt, die dann aber eben auch in einer maximalen Stimmigkeit mit der eigenen Person sind. Das macht sowas von Freude, das begleiten zu dürfen.
Und vor allen Dingen, was mir gerade durch den Kopf und letztendlich auch ein bisschen durchs Herz geht, ist, dass ich sage, damit sind wir ja letztendlich auch wieder bei den Beziehungen angekommen. Also der Beziehung mit mir selber, den Beziehungen mit den Menschen, die um mich herum sind. Und wenn es für dich in Ordnung ist, ist das vielleicht eine kurze Gelegenheit, das alles mal sacken zu lassen, was du jetzt gesagt hast, weil ich fand in der Tiefe, wenn man da wirklich nicht nur, ich sage jetzt mal rational zugehört hat, sondern das wirklich sich auch erlaubt mal zu fühlen, was du gerade gesagt hast, dann geht das schon wirklich deep und ich schlage mal vor, dass wir vielleicht an der Stelle einen kurzen Cut machen, dass ihr da draußen vielleicht mal einen Schluck trinkt und das mal sacken lasst und dann gerne in Episode 2 wieder mit reingeht und dass wir beide dann, das hatte ich vorhin gesagt, vielleicht dann mal auf dein Tool da drauf schauen, weil du immer wieder auch gerade gesagt hast, wir brauchen eine klare wissenschaftlich fundierte Ist Ist-Analyse eine Diagnostik, weil ansonsten ja haben wir das höhere Risiko, dass wir in alle möglichen Richtungen schießen, aber wir wollen ja fokussiert nach vorne, damit wir in diesen Zeiten von Schnelligkeit, höherer Flexibilität dann eben auch präzise wissen, woran wir schrauben müssen, damit mutigere Entscheidungen ermöglicht sind und auch ein stärkeres Umsetzen dann auch faktisch machbar ist. Wollen wir das so machen?
Das machen wir so.
Das machen wir so.
Und liebe Hörer und liebe Hörer, geht mal in die frische Luft, macht mal das Fenster auf und zieht mal die frische Luft rein.
Fenster aufmachen oder, wenn man vielleicht auch schon möchte, mal auf deine Webseite gucken. Du darfst selber gerne mal deine Domain schon mal sagen an der Stelle.
www.wwwulle.ch.
Und wenn man sich diese Domain nicht merken kann, dann kann auch dieser Podcast nicht mehr helfen. Ich finde es legendär. Also ihr Lieben da draußen, macht es gut. Kommt gerne wieder zurück in Folge 2. Lasst das mal sacken oder folgt Wolfgangs Ratschlag und geht mal einen Moment an die frische Luft. Ja. Und dann freuen wir uns, wenn bei euch gleich in Folge 2 wieder.
Ja, freue mich auch. Super. Bis nachher gleich.